Herzlich willkommen zu Modul 2, der virtuelle Computer. In diesem Modul geht es um die VM an sich, das heißt um die Erstellung und Administration der virtuellen Maschinen auf ihrem Hyper-V-Host. Grundsätzlich gibt es seit dem Windows Server 2012 R2 zwei Varianten von virtuellen Maschinen. Und zwar einmal die VM der Generation 1 und einmal der Generation 2. In der Generation 1 ist es so, dass diese Form der VM seit dem Windows Server 2008 vorhanden ist und auch genutzt werden kann. Damals hatte sie noch nicht den Namen Generation 1, weil es gab nur diese eine VM oder diesen einen Typ. Bei der VM der Generation 1 gibt es zum Beispiel eine BIOS-Emulation. Sie haben einen emulierten IDE-Controller und bei einem PXE-Boot können Sie dies nur über die ältere, das heißt simulierte Netzwerkkarte machen. Bei der Generation 2 VM ist es so, dass diese seit dem Windows Server 2012 R2 existiert. Die VM basiert auf einem UEFI-Boot, das heißt, es wird kein BIOS mehr emuliert, sondern sie haben eine native UEFI-Unterstützung. Dieser Wegfall von Emulation macht dieses System sehr performant und schnell. Sie können direkt von einem SCSI-Controller booten, sie haben gar keinen IDE-Controller mehr. Und bei einem PXE-Boot nutzen Sie die Netzwerkkarte, das heißt, Sie haben Geschwindigkeiten von größer als 100 Mbit pro Sekunde und Sie nutzen eine native Karte, keine emulierte mehr. Wir werden nun im weiteren Verlauf zwei virtuelle Maschinen erstellen. Zum einen eine Generation 1 VM, die mit nahezu allen Standardwerten erstellt wird. Wir werden nur die VHDX-Dateigröße anpassen, diese wird von 127 auf 40 GB korrigiert. Alle weiteren Einstellungen werden wir nach der Erstellung der virtuellen Maschine anpassen. Danach werden wir eine Generation 2 VM erstellen. Diese wird mit dynamischem Arbeitsspeicher direkt bei der Einrichtung ausgestattet. Die VHDX-Datei wird ebenfalls auf 40 GB begrenzt und alle weiteren Einstellungen werden nach der Erstellung ebenfalls bei dieser Maschine angepasst. In diesem Lab erstellen wir eine VM der Generation 1. Wechseln Sie dazu in den Hyper-V-Manager. Und legen Sie über den Punkt Neu einen neuen virtuellen Computer an. Der Assistent führt Sie durch die Erstellung. Unter Name und Pfad angeben können Sie den Namen der virtuellen Maschine definieren. In meinem Fall nenne ich sie Gen1-VM. Und wenn Sie diesen Haken setzen, virtuellen Computer an einem anderen Speicherort speichern, dann wird an dieser Stelle ein Ordner mit dem Namen der virtuellen Maschine erzeugt. Ein Klick auf Weiter führt uns zu der Wahl der Generation. An dieser Stelle haben Sie die Wahl zwischen Generation 1 und 2. In unserem Fall legen wir eine Generation 1 VM an. An dieser Stelle können Sie den Arbeitsspeicher definieren. Wir lassen diesen Wert erstmal auf den Standardeinstellungen und werden ihn im späteren Verlauf umkonfigurieren. Unter Netzwerk konfigurieren könnten Sie eine virtuelle Switch anbinden. In unserem Fall haben wir hier eine virtuelle Switch VM. Diese wähle ich aus, damit die virtuelle Maschine nach dem Start direkt eine Netzwerkverbindung hat. Unter Virtuelle Festplatte verbinden können Sie eine neue virtuelle Festplatte erstellen, eine vorhandene virtuelle Festplatte verwenden oder eine virtuelle Festplatte später zuordnen, das heißt, es wird jetzt keine erstellt. Ich lege an dieser Stelle eine Datei an und mache sie 40 GB groß. Nach einem Klick auf Weiter können Sie eine ISO-Datei oder ein physisch vorhandenes DVD-Laufwerk anhängen. Sie können von einer startfähigen Diskette booten oder Sie können von einem Netzwerkadapter booten. In unserem Fall wählen wir aber nur Betriebssystem zu einem späteren Zeitpunkt installieren. Wenn Sie auf Weiter gehen, bekommen Sie eine kurze Übersicht über die von Ihnen getätigten Einstellungen. Sobald Sie auf Fertigstellen klicken, wird die virtuelle Maschine angelegt, konfiguriert und Sie sehen diese VM danach im Hyper-V-Manager. Nachdem wir nun eine Generation 1 VM erzeugt haben, werden wir in diesem Video eine Generation 2 VM erzeugen. Dazu wechsle ich wieder unter Neu auf den Punkt Virtueller Computer. Und nach den Vorbemerkungen nenne ich die Maschine Gen2-VM. Ich setze erneut den Haken bei virtuellen Computern an einem anderen Speicherort speichern. Und nach einem Klick auf Weiter wähle ich hier die Generation 2 aus. Bei der Zuweisung des Arbeitsspeichers setze ich an dieser Stelle einen Haken bei dynamischen Arbeitsspeicher für diesen virtuellen Computer verwenden. damit die Änderungen gegenüber der anderen Option sichtbar werden. Bei der Konfiguration des Netzwerks setze ich die Verbindung ebenfalls auf die virtuelle Switch VM und bei der virtuellen Festplatte lege ich erneut eine Disk1.vhdx an. Die Festplatte wird ebenfalls 40 GB groß. Und bei den Installationsoptionen hat sich etwas geändert, und zwar können Sie an dieser Stelle bei einer Generation 2 VM nur eine ISO-Datei anhängen, kein physisch vorhandenes DVD-Laufwerk. Nach einem Klick auf Weiter können Sie die Einstellung nochmal einsehen, die Sie gemacht haben, und ein Klick auf Fertigstellen konfiguriert die virtuelle Maschine. Danach taucht diese VM ebenfalls im Hyper-V-Manager auf. Bei der Hardware der virtuellen Maschinen gibt es bei der Generation 1 gegenüber der Generation 2 ein paar Unterschiede. Die Generation 1 VM hat mehrere emulierte Hardware in sich, das heißt, sie ist langsamer, weil diese emulierte Hardware natürlich irgendwo gerechnet werden muss. Eine Generation 2 VM kommt komplett ohne emulierte Hardware aus. Die Generation 1 VM kann zum Beispiel noch eine ältere Netzwerkkarte und den IDE-Controller benutzen, bei der Generation 2 VM sind diese beiden Komponenten nicht mehr enthalten. Der Vorteil der Generation 1 VM ist, dass sie auf allen Versionen von Hyper-V betrieben werden kann, das heißt von 2008 bis hin zu 2012 Release 2. Die Generation 2 VM kann nur unter Windows Server 2012 R2 betrieben werden. Wenn Sie zum Beispiel eine Mischumgebung haben, sollten Sie überlegen, ob Sie Generation 2 VMs einsetzen, da diese nicht auf älteren Host-Betriebssystemen laufen. Generation 2 VMs booten schneller und sind bei bestimmten Installationstypen schneller als ihre Generation 1 Pendants. Allerdings macht sich das im Betrieb nicht spürbar bemerkbar. Sie können halt schneller booten, aber Sie können das System dadurch nicht grundsätzlich schneller betreiben. Die Hardware der virtuellen Maschinen unterscheidet sich in den unterschiedlichen Generationen. Wenn wir uns die Generation 1 VM einmal anschauen, dann sehen wir, dass wir relativ viele Komponenten unter dem Punkt Hardware haben. Das Ganze beginnt mit dem Punkt Hardware hinzufügen. Dort können Sie neue Hardware in die virtuelle Maschine einbringen. Sie sehen hier auf der rechten Seite, es gibt neben dem SCSI-Controller, der Netzwerkkarte, ältere Netzwerkkarte, Fiber-Channel-Adapter noch eine Remote-FX-3D-Grafikkarte. Das heißt, Sie können insgesamt 5 Komponenten hinzufügen. Unter BIOS sehen Sie die Startreihenfolge dieser Komponenten. Diese können bei Bedarf angepasst werden. Im Bereich des Arbeitsspeichers sind die von uns voreingestellten 512 MB aktiv. Diesen Wert könnte ich jetzt bei Bedarf anpassen. Unter virtueller Prozessor sehen Sie die Anzahl der virtuellen Prozessoren, die diese Maschine momentan hat. In dem kleinen Feld unten bei der Ressourcensteuerung sehen Sie den Anteil an den Gesamtsystemressourcen. Bei einem Prozessor in einem Quad-Core-System ohne Hyper-Threading sind dies 25%. Als nächstes kommt der IDE-Controller 0. An diesen IDE-Controller ist standardmäßig die erste virtuelle Festplatte angehangen, die Sie im Assistenten erstellt haben. Sie sehen hier die Disk1.vhdx in dem Pfad DVMs Gen1-VM und dann im Unterordner Virtual Hard Disks. Sie können an diesen IDE-Controller noch ein zweites Gerät anhängen, danach aber kein weiteres Gerät mehr. Deswegen gibt es hier noch einen IDE-Controller 1. An diesen IDE-Controller ist standardmäßig das DVD-Laufwerk angehangen. In dieses DVD-Laufwerk können Sie entweder eine Image-Datei anhängen oder Sie verknüpfen es mit einem physisch vorhandenen DVD-Laufwerk, in meinem Fall das Laufwerk Z. Der SCSI-Controller kann in der Generation 1 VM nur eine Festplatte halten, kein DVD-Laufwerk. Sie können pro SCSI-Controller 64 Geräte anhängen, insgesamt können Sie bis zu 4 SCSI-Controller zu einer virtuellen Maschine hinzufügen. Danach sehen Sie die Netzwerkkarte, Sie sehen, diese Netzwerkkarte hat eine Verbindung mit der virtuellen Switch VM. Danach kommen die COM1 und COM2 Ports. Diese Ports sind keine Bindung auf die Hardware, die wir hier in der Physik haben, sondern es ist eine Named Pipe Verbindung, die zum Beispiel für Diagnosezwecke benutzt werden kann. In der Generation 1 VM gibt es immer noch ein Diskettenlaufwerk, an das Sie eine VFD-Datei anhängen können. Diese kann auch nur 1,44 MB speichern. Im unteren Punkt unter Verwaltung sehen Sie einige Eigenschaften, die wir im späteren Verlauf konfigurieren. Bei der Generation 2 VM sehen Sie alleine schon durch die Anzahl der Komponenten, dass die sehr stark abweicht von dem der Generation 1. Unter Hardware hinzufügen ist die erste sichtbare Veränderung. Sie können maximal drei Geräte oder drei Gerätetypen hinzufügen, und zwar den SCSI-Controller, die Netzwerkkarte und den Fiber-Channel-Adapter. Die ältere Netzwerkkarte sowie der Remote-FX 3D-Grafik-Adapter ist nicht vorhanden. Der Punkt BIOS heißt bei der virtuellen Maschine der Generation 2 Firmware, und Sie können zum Beispiel einen sicheren Start, das heißt Secure Boot, aktivieren, was auch standardmäßig aktiviert ist. Unter Arbeitsspeicher sehen Sie den dynamischen Arbeitsspeicher, der bei der Einrichtung der virtuellen Maschine konfiguriert wurde. Unter Prozessor hat sich gegenüber der Generation 1 vor allem nichts geändert. Wir haben einen virtuellen Prozessor. Dies bedeutet, wir haben 25% Gesamtsystemressourcen. In der Generation 1 VM käme nun der IDE-Controller, der ist in der Generation 2 komplett nicht vorhanden. Der SCSI-Controller ist der einzige, der vorhanden ist. Sie sehen, Sie können an den SCSI-Controller in der Generation 2 VM sowohl eine Festplatte als auch ein DVD-Laufwerk anhängen. Das Ganze funktioniert auch im Betrieb, das heißt, selbst wenn Ihre Maschine schon läuft und Sie möchten gerne ein DVD-Laufwerk hinzufügen, um zum Beispiel eine ISO-Datei zu mounten, können Sie dies machen. Bei der Netzwerkkarte haben wir ebenfalls eine Verbindung mit der virtuellen Switch VM. Alle weiteren Geräte der Generation 1, zum Beispiel das Diskettenlaufwerk oder die COM-Ports, sind nicht mehr vorhanden. Nachdem wir nun die VMs erstellt haben, werden wir einige Änderungen an der Konfiguration machen. Diese Änderungen sollten Sie vor der eigentlichen Installation machen und noch bevor Sie das System einschalten, da einige davon nur während einer ausgeschalteten Maschine geändert werden können. Dies bezieht sich zum Beispiel auf die Anzahl der Prozessoren und die Anzahl an Arbeitsspeicher, wenn Sie nicht den dynamischen Arbeitsspeicher gewählt haben. Weiterhin sollten Sie das Start-Stopp-Verhalten der virtuellen Maschinen anpassen. Wie Sie dies tun und warum Sie dies tun sollten, zeige ich Ihnen in der nächsten Live-Demo. Bevor Sie einen virtuellen Computer erstmals einschalten, sollten Sie in den Einstellungen des virtuellen Computers diverse Einstellungen kontrollieren bzw. korrigieren. Im Bereich des Arbeitsspeichers sollten Sie überprüfen, ob 512 MB für den Start und die Installation des Betriebssystems ausreicht, ob Sie genügend haben oder ob Sie diesen Wert eventuell erhöhen. In unserem Fall erhöhe ich den Wert auf 2048, das heißt, die Maschine kann mit 2 GB Arbeitsspeicher die Installation durchführen. Im Bereich des Prozessors sollten Sie grundsätzlich die Anzahl der virtuellen Prozessoren auf 2 erhöhen. Wenn Sie mehr haben, heißt es nicht unbedingt, dass Sie auch alles zuweisen sollten. Alle Maschinen mit der maximalen Anzahl an virtuellen Prozessoren auszustatten, macht auch keinen Sinn. Alle mit einem virtuellen Prozessor zu betreiben, allerdings genauso wenig. Bei dem DVD-Laufwerk sollten Sie kontrollieren, ob Sie eine Image-Datei oder ein physisches DVD-Laufwerk anhängen möchten. In meinem Fall hänge ich eine Image-Datei an. Diese liegt unter E-Images und beinhaltet die Windows Server 2012 R2 Installation. Weitere Dinge, die Sie überprüfen sollten, ist die automatische Startaktion. Standardmäßig steht hier, dass der virtuelle Computer nur dann wieder ausgeführt wird beim Neustart der Hardware, wenn er vorher auch lief. Wenn es sich um eine Produktivmaschine handelt, sollten Sie die Option generell auf virtuellen Computer immer automatisch starten setzen. Sie können pro virtuelle Maschine eine Startverzögerung angeben, das heißt, Sie können die Maschinen zum Beispiel in einem 30-Sekunden-Intervall durchstarten lassen, damit es beim Start der Hardware nicht zu einem Engpass der Ressourcen kommt. Unter automatische Stopp-Aktion sollten Sie den Punkt Status des virtuellen Computers Speichern vermeiden. Wenn Sie diesen Punkt anwählen, wird Ihr Betriebssystem bei dem Herunterfahren oder einem Neustart der Hardware gespeichert. Dies ist zum einen für das Betriebssystem im Inneren eventuell nicht vorteilhaft, zum anderen wird beim Start des virtuellen Computers die Größe des Arbeitsspeichers reserviert auf der Festplatte, die Sie oben unter Arbeitsspeicher konfiguriert haben. Wenn Sie hier sehr leistungshungrige Systeme haben mit einer großen Anzahl an Arbeitsspeicher, wird auf der Festplatte Ihres Hauses die gleiche Anzahl an Speicher in Festplattenform reserviert und steht nicht mehr für andere Dinge zur Verfügung. Meine Empfehlung, stellen Sie den Punkt automatische Stoppaktion grundsätzlich auf Gastbetriebssysteme herunterfahren, wenn diese Option von Ihrem virtuellen Betriebssystem unterstützt wird. In unserem Fall handelt es sich um Windows Server 2012 R2, das heißt, die Integrationsdienste sind vorhanden und das Betriebssystem kann sauber heruntergefahren werden. Die gleichen Einstellungen müssen wir noch für die Generation 2 VM vornehmen. Hier müssen wir allerdings einen kleinen Umweg gehen, und zwar Bei dem SCSI-Controller muss noch ein DVD-Laufwerk angehangen werden. Dadurch, dass wir bei der Einrichtung des virtuellen Computers keine ISO-Datei angegeben haben, wurde auch kein DVD-Laufwerk erstellt. Nach einem Klick auf Hinzufügen können wir hier ebenfalls eine Image-Datei anhängen. In meinem Fall wähle ich hier ebenfalls die gleiche Windows Server 2012 R2 ISO-Datei. Der virtuelle Prozessor wird ebenfalls auf 2 erhöht und bei dem Arbeitsspeicher setze ich den Arbeitsspeicher beim Start auf 1024. Er kann auf minimal 512 sinken und die maximale Grenze setze ich auf 4096. Die automatische Startaktion wird ebenfalls auf immer automatisch starten gesetzt. Die automatische Stoppaktion wird auf Gastbetriebssystem herunterfahren gesetzt. Nach einem Klick auf OK kann die Installation der virtuellen Maschinen beginnen. Nachdem wir die virtuellen Maschinen nun so konfiguriert haben, wie wir sie final betreiben möchten, können wir die beiden Maschinen einschalten. Bei dem Einschalten müssen wir beachten, dass wir die ISO-Dateien mounten und booten können. Das sehen wir gleich ebenfalls in der Live-Demo. Danach können wir die beiden VMs mit dem Betriebssystem Server 2012 R2 installieren. Nach erfolgreicher Installation werden wir uns in der Live-Demo noch die erweiterten Gastdienste anschauen. Das heißt, Sie können dann innerhalb der virtuellen Maschine Dateien auf Ihren Host kopieren oder Dateien von Ihrem Host in die virtuelle Maschine per Copy und Paste. Sie müssen nicht mehr über Netzwerk das Ganze betreiben. Nach der Einrichtung der virtuellen Maschinen kommt nun die Installation. Hierzu starten Sie die beiden virtuellen Maschinen und verbinden sich danach mit dem Computermonitor. Sie sehen, bei der Generation 2 VM startet automatisch ein Pixie-Boot und meldet uns gleich einen Fehler. Dies können Sie beheben, indem Sie in den Einstellungen unter Firmware die Startreihenfolge der Bootmedien ändern. Das bedeutet, das DVD-Laufwerk kommt direkt nach oben. Nach einem Klick auf Anwenden und OK können Sie hier mit STRG ALT entfernen einen Neustart simulieren und nach einem Druck auf eine beliebige Taste startet das Windows-Setup. Bei der Generation 1 VM ist das Windows-Setup automatisch gestartet und wir sehen, wir stehen direkt im Installationsassistenten. Die Systeme werden standardmäßig durchinstalliert ohne besondere Einstellungen. Und nachdem dies geschehen ist, sehen wir uns nach der Installation dann wieder. Sie sehen hier, beide virtuelle Maschinen sind komplett durchinstalliert. Was Sie nun machen können, Sie können die Verbindung mit dem virtuellen System noch ein wenig aufbohren. Und zwar gibt es in den Hyper-V-Einstellungen unter Richtlinie für den erweiterten Sitzungsmodus die Möglichkeit, mittels Remote-Desktop-Protokoll weitere Eigenschaften und Funktionen in die Verbindung mit Ihrem virtuellen Computer einzubringen. Wenn Sie an dieser Stelle den erweiterten Sitzungsmodus zulassen, können Sie weiterhin in den Eigenschaften der virtuellen Maschine unter Integrationsdienste den Punkt Gastdienste aktivieren. Sobald Sie dies gemacht haben, müssen Sie die Verbindung mit Ihrem System einmal neu aufbauen, beziehungsweise Sie sehen direkt, es kommt ein neues Feld, welches nach der Größe der Anzeige fragt. Dieses Verbindungsfeld kommt entweder bei jedem Start der Maschine oder Sie können sagen, dass die Einstellung, die Sie jetzt tätigen, für die späteren Verbindungen gespeichert bleiben soll. Wenn ich das System auf 640x480 stelle und Verbinden anklicke, sehen Sie, ändert sich die Auflösung der Maschine und ich habe eine sehr kleine Ansicht. Sobald ich das Fenster schließe und erneut eine Verbindung aufbaue, werde ich wieder nach der Auflösung gefragt und jetzt könnte ich zum Beispiel auch sagen, dass die Verbindung im Vollbildmodus aufgebaut wird und ich habe einen kompletten vollen Desktop. Diese Option bedingt keinen Neustart, wie Sie gesehen haben. Sie können das im Betrieb ein- oder ausstellen. Wenn Sie es einstellen, haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung zwischen Ihrem Host und der virtuellen Maschine aufzubauen, und zwar in der Form, dass Sie zum Beispiel Dateien oder Dateinhalte über die Zwischenablage kopieren können. Ich habe auf meinem Host zwei Dateien mit dem Namen Lizenz 1 und Lizenz 2. Wenn ich diese Datei mit einem Rechtsklick kopiere, kann ich diese Datei in der virtuellen Maschine auf dem Desktop einfügen. Dann wird sie in meine virtuelle Maschine hineinkopiert und das Gleiche funktioniert nicht nur mit Dateien, sondern ich kann auch Texte zum Beispiel markieren, kopieren und dann innerhalb der virtuellen Maschine einfügen. Dadurch bekomme ich die Möglichkeit, relativ einfach Informationen in meine virtuelle Maschine oder sogar aus meiner virtuellen Maschine hinaus zu speichern oder zu übertragen.